Oh Mann, ey, Viertel nach eins. Ey. Um eins wollte Reisner da sein. Ey, es ist immer das Gleiche. Pünktlichkeit hat der Mann echt nicht erfunden. Ich stehe mir hier mit meinem Hund die Beine im Bauch. Ey.
Na Marc, da bin ich.
Ach, da kommt er. Ach so, Herr Reisner. Haben uns auch mal bequemt. Ja.
Wo ist dein Hund?
1 Uhr war es aber.
Wo ist dein Hund?
Ja, der ist hier. Da.
Ach, der Lütte da.
Wie der Lütte? Cool. Das ist mein Hund. So. Wir wollten ihn heute mal.
Geh mal los.
Ja, hast du Zeit mitgebracht, mal eine größere Runde machen?
Ja, gut, aber ich dann haben wir Stöckchen dabei.
Ja, du wirst stolz sein, wie gut mein Hund schon erzogen ist. Ich meine, der ist 7 Monate und der hört unfassbar. Ja.
Ja, im Moment rennt er da die ganze Zeit rum.
Ja, na gut, ich ruf ihn mal.
Ja, ruf ihn mal.
Henry! Henry!
Stark.
Ja, mein Gott, ist das wieder Vorführeffekt, weil du jetzt mit dabei bist.
Komm, wir gehen mal los, vielleicht kommt er hinterher.
Der kommt schon. Das hab ich
immer. Lauf! Hol Stöckchen!
Ja, siehst du, wie er läuft?
Nee, nicht du, Marc, der Hund soll das holen.
Ja, ja, aber guck mal, wie er läuft, toll.
Aber kommt er nicht wieder?
Ja, Henry bringt Stöckchen, musst du halt sagen, sonst kommt er
das
ja auch
ich
nicht.
Das habe ich ja schon gesagt.
Ja, ach so.
Ich habe eine gute Idee, wie man es ihm beibringen kann. Du holst das mal und dann zeigst du mir. Das machen ganz viele Hundehalter, wenn das Tierchen nicht isst. Dann krabbeln die so zu diesem kleinen Napf und tun so, als würden sie essen.
Ja, das machen Hundehalter, die keine Ahnung haben. Das ist ja wie, Henry, wo ist er denn jetzt?
Hast du gesehen,
wo
abgebogen ist? Naja, da hinten, bei dem anderen Hund. Bei dem anderen Hund.
Also ganz ehrlich, wenn du nicht dabei bist, da hört der Hund wie eine Eins. Jetzt, ich kann mir es nur erklären, dass er jetzt abgelenkt ist, weil du dabei bist. Scheiße.
Ruf ihn doch nochmal.
Henry!
Ruf ihn
Henry! Kommt gleich.
Ruf ihn nochmal her.
Kommt schon. Ja.
Also alle anderen Hunde sind da.
Ich lauf mal vor.
Ja,
ich lauf mal
weißt,
vor.
Weißt du, was ich glaube?
Ja, was denn?
Dass du da echt ganz dringend Hilfe brauchst.
Das ist schon wieder schon eine bosartige Unterstellung.
Nee, gar nicht.
Das ist gar boshaft, nicht. Ist das einfach. Nein. Das ist erst abgelenkt wegen dir. Das ist alles. Und wenn ich mit ihm alleine bin, funktioniert einwandfrei.
Marc, es ist wie immer, du redest viel, aber es hat bisher noch nicht gefruchtet bei deinem Hund. Ich würde sagen, vielleicht suchen wir da jemanden mal, der dir da helfen kann.
Ich bin der Meinung, ich brauch's nicht. Aber ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten.
So eine Erziehung ist, glaube ich, schon...
Hast besser. Du da jemanden?
Ruf ihn nochmal.
Hast du den?
Ruf ihn nochmal.
Ich brauche ihn nicht rufen, wenn ich ihn nicht sehe.
Zu. Ruf ihn doch nochmal.
Ich brauche ihn nicht rufen, wenn ich ihn nicht sehe. Okay. Ich müsste jetzt mal los. Warte du hier. Warte du mal hier. Ich hole den Hund.
Guck mal, er kommt
doch.
Ja. Guck mal, einmal gepfiffen, er kommt. Ja. Pass auf. Ich besorge mal jemanden, der dir da ein bisschen helfen kann. Ja.
Ja.
Der kennt sich, oder besser, das ist eine Frau.
Die wird gleich erkennen, wie gut der Hund erzogen ist.
Ja, das glaube ich. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie dir ein paar Ratschläge geben kann und dir vielleicht auch noch so ein paar andere Sachen sagen kann zum Hund, was wichtig ist, nicht nur einfach einen Hund haben, sondern Verantwortung tragen. So, und das geht bei der Erziehung los. Vielleicht, ich weiß nicht, was dein Hund zu essen bekommt, aber da gibt es auch gute Tipps.
Ich sperre mich dagegen nicht.
Gut, dann machen wir das so. Rufen wir sie an und wenn sie Zeit hat, sprechen wir über deinen Hund.
So machen wir das.
Gut. Henry!
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Ja, da ist der Marc. Ja, da ist der Marc. Ja, ist das fein.
Ja,
hast du das fein gemacht, Marc. Ja, setzt du dich da
Kannst
schön
Kannst du deine Demütigung mal lassen? Lass doch mal bitte deine Demütigung.
Leckerli. Da gibt es ein Leckerli vom Herrchen.
Ja, dann gib mal das Leckerchen
hier. Das war jetzt nicht abgesprochen. Aber wir müssen mal Marcs Gesicht sehen, herrlich.
Böse.
Also ob uns die Hunde in so einem Singsang besser verstehen oder ob sie uns überhaupt verstehen, was es am besten zum Fressen gibt und was das alles mit Printmagazinen zu tun hat, warum ich da an Bibi Blocksberg denke, aber vor allem, ob wir es heute schaffen, dem Marc zu helfen, seinen Hund. Und ich muss zugeben, es ist ein wirklich sehr süßer Hund, der Henry. Ob wir es schaffen, gemeinsam mit unserem Gast den Henry besser zu erziehen, als er... Okay, er guckt mich wieder böse an. Das alles gibt's heute auf die Ohren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Printfans, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Außerdem begrüßen wir heute unseren Gast, Katrin Tempel. Katrin Tempel ist Editorial Director bei unter anderem Partner Hund und Dogs aus dem Hause Gerhanover Bruckmann. Liebe Katrin, herzlich willkommen bei uns heute in unserer tierischen Folge.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Marc, möchtest du auch mal kurz Hallo sagen?
Ja, hallo Katrin. Freut mich sehr, dass du da bist.
Marc, du bist aber gut erzogen.
Ja, ja, ich bin gut erzogen. Ja, ja, er muss nur schnippen und dann. Ne? Aber das Leckerli, das kommt dann hoffentlich.
Das kommt dann auf jeden Fall. Ja, das ist versprochen. Ja. So, aus unserer Kategorie verliebt, verlobt, verheiratet. Katrin, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und vor allen Dingen, was machst du heute bei Gerhanover Bruckmann im Hause, unter anderem für Partnerhund?
Ja, wer bin ich, wo komme ich her? Ich komme eigentlich aus München, tatsächlich. Es steht in meinen Biografien immer, dass ich in Düsseldorf geboren bin. Das ist echt ein Zufall. Ich mache schon ganz, ganz lange Journalismus. Also nächstes Jahr sind es 40 Jahre. Das hängt damit zusammen, dass ich, wie so viele, ganz früh angefangen habe. Also mit 18 bin ich in die Redaktion vom GONG gegangen und habe gemeint, ich würde gerne ein Praktikum machen und gucken, ob das mein Job ist. Und witzigerweise bin ich dann beim GONG geblieben. Also ich war dann Praktikantin und habe dann später freigearbeitet, während ich studiert habe und war dann angestellte Redakteurin. Und ich blieb so lange da, bis ich dann endlich Chefredakteurin war. Das war dann 2001. Und seitdem bin ich Chefredakteurin in den verschiedensten Zeitschriften. Also erst war es GONG und Bild und Funk. Dann habe ich danach mir ein eigenes Redaktionsbüro gegründet und wir haben Zeitschriften für Verlage erfunden. Da war sicherlich TV für mich und Land ED, die beiden größten Hefte, die bis heute ziemlich gut funktionieren, die kommen aus meiner Werkstatt. Und dann habe ich mich irgendwann anstellen lassen, wieder bei Burda für mein schönes Land. Ach, dazwischen war ich 10 Jahre Chefredakteurin von Land ED, richtig. Und dann war ich bei Burda und habe bei mein schönes Land angeheuert. Und relativ schnell war ich dann zuständig für den ganzen Bereich Garden and Living, also alles, was bei Burda Garten oder Leben ist. Also mein schöner Garten, ja. Wohnen und Garten, wie immer diese ganzen Zeitschriften alle heißen. Das ist meistens Garten im Titel. Und vor 8 Monaten oder so bin ich dann, habe ich weitergearbeitet bei Gerhanover Bruckmann bei dem Tierbereich und bin da eben als Editorial Director für alle Tierzeitschriften zuständig. Nicht nur Hunde, sondern auch Katzen und bei Ein Herz für Tiere nehmen wir, glaube ich, einfach alle Tiere mit. Ist völlig egal, ob es Schlangen sind oder Geckos, wir nehmen alles.
Cool.
Und weil mich das ja so interessiert, die Berufung fürs Schreiben, ist die bereits schon in der Kindheit- und Jugendphase aufgekommen? Also war es dann ein gezielter Wunsch oder wie bist du überhaupt in diesen Journalismus reingerutscht? War das zielgerichtet oder eher Zufall?
Ich habe es geerbt.
Ja.
Ja, das geht. Mein Vater war Journalist und auch Chefredakteur. Okay. Er war von Golfjournal und Tennisrevue. Der war eine Edelfeder des Sportjournalismus und hat beim ZDF Filme gemacht und der war immer frei. Das heißt, was bei uns im Haus ständig erklungen ist, war die Schreibmaschine unterm Dach. Das war das Büro meines Vaters und wenn er da war und gerade nicht in Wimbledon oder auf Olympischen Spielen oder auf Weltmeisterschaften oder wo auch immer, dann saß er da oben und hat geschrieben. Und ich wollte das erst gar nicht. Man will als Kind ja nicht das machen, was der Papa macht. Aber das Blöde ist, ich habe kein anderes Talent. Ich kann schreiben. Das war's.
Das ist ja ein schönes
Talent. Ja, ich würde sagen, das ist ja schon ganz gutes Talent. Gar
nicht so reduzieren. Nee, überhaupt nicht, ja.
Und ich finde auch bis heute, Zeitschriften ist total faszinierend. Ich dachte beim Studium irgendwann mal, ich will zum Radio ganz unbedingt und habe beim WDR die große Sprecherausbildung gemacht. Dann war ich 6 Wochen beim Radio und dachte, dieser berühmte Satz, und bist du noch so fleißig? Du kriegst nur 1,30. Also 1,30 sind 15 Zeilen. Ich habe mehr zu sagen. Ich habe eindeutig mehr zu sagen.
Ah, okay. Ja, spannend. Ja, siehst du, das sind sehr interessante Geschichten, finde ich. So. Ja,
absolut. Ja. Du schreibst auch Bücher.
Ja.
Oder? Also nicht, also viele Bücher, glaube ich.
Ich bin gerade eben bei Buch 33. Also ich schreibe es im Moment.
Oh, Respekt.
Ja, ja. Schlecht. Chefredakteure schreiben nicht mehr viel. Also ich schreibe Hallo, liebe Leser und das war's eigentlich. Und das in der Dogs nur alle 2 Monate dafür.
Okay, das heißt, du schreibst kontinuierlich. Also arbeitest du aktuell an einem Buch oder?
Ja, also im Moment erscheint eine Trilogie von mir. Die ersten 2 Teile sind draußen. Der 3. Teil kommt im Januar.
Worum geht's da?
Das heißt die Zeitungsgeschichte. Das passt total gut zu diesem Podcast. Ja. Und es geht um ein fiktives Berliner Zeitungshaus von 1924 bis 1949. Der 1. Teil war die Weimarer Republik. Mhm. Der 2. Teil ist dann das 3. Reich. Und der 3. Teil wird sein der Wiederaufbau in Deutschland. Und deswegen ein fiktives Haus, weil ich irgendwann dachte, ich hätte gern ein Haus, das alle diese Zeiten durchlebt hat. Ja. Aber wenn man sich dann die Berliner Zeitungshäuser anguckt, hat immer irgendeins der Häuser nicht mitgemacht. Also Hugenberg hat logischerweise beim Wiederaufbau nicht mehr mitgemacht. Ullstein gab es während dem 3. Reich nicht. Mhm. Und Mosse gab es auch nur während der Weimarer Republik, weil war ein jüdisches Haus. Und deswegen habe ich mir das so zusammengebastelt. Vor allem muss ich mich da nicht mit Persönlichkeitsrechten rumstreiten und sagen, es war aber ganz, ganz anders, sondern mein Pressehaus heißt Mantai und ich habe viel nach Realitäten eigentlich mir modelliert, aber eben dann immer so verändert, dass es hätte sein können, aber es war so nicht. Also echte, reale Personen, die durchs Bild laufen, ist natürlich Goebbels und solche Leute, aber ansonsten ist es fiktiv.
Aber du lässt doch bestimmt den einen oder anderen aus deiner Karriere damit irgendwie mit rein, oder? Das kannst du mir nicht erzählen, dass du da nicht den einen oder anderen mit drin hast.
Also in jedem meiner Bücher tauchen reale Personen auf und die erkennen sich aber nur ganz, ganz selten. Okay. Aber es ist so viel leichter zu sagen, die Person ist in meinem Kopf so wie die Freundin Cornelia. Und Cornelia wird es nie wissen, aber dass ich mir immer denke, wenn ich denke, ja, ja richtig, das waren diese Augen, diese Nase und wenn ich was beschreibe, dann habe ich jemanden vorm inneren Auge und das macht es viel einfacher.
Cool.
Aber ich habe da einfach auch einen prima Verlag für meine Bücher und die wollen gerne immer regelmäßig Bücher von mir haben.
Stark.
Ja. Mega. Vielen Dank für diesen spannenden Background von deiner persönlich-privaten Ecke. Gehen wir ein bisschen über in deine Leidenschaft, also sprich dem Journalismus. Wie wir schon gesagt haben, euer Verlag publiziert eigentlich zwei Magazine. Auf der einen Seite ist Partner Hund, auf der anderen Seite ist es Dogs, also zwei Magazine zum Bereich Hund insgesamt. Und ja, beide haben, glaube ich, seit Jahren eine feste Community. Was würdest du sagen, macht grundsätzlich diese Magazine so besonders und worin unterscheiden sie sich?
Besonders ist ganz bestimmt die Kompetenz in beiden Heften. Also ich habe Redakteure, die wirklich ganz genau wissen, wie das mit den Hunden ist, die Hundetrainer persönlich treffen und mit denen auch diskutieren, was, wie, wo passiert. Und das zeichnet sich ja beide Hefte aus. Sie sind aber dann doch wahnsinnig unterschiedlich. Also Partner Hund ist so sehr, sehr praktisch. Du willst wissen, warum dein Hund kläfft und willst es vor allem abstellen. Dein Hund soll alleine bleiben, dein Hund hat Durchfall oder ist zu dick oder was auch immer. Partner Hund wird sicher irgendwo die Antwort haben. Das ist, und über alte Hunde und über junge Hunde und Welpenerziehung und Rassenporträts, das ist Partner Hund. Dogs hat das schon alles auch, aber dann sehr, sehr viel mehr die schönen großen Bilder. Und da ist dann mal auch einfach im Heft die große Strecke über Schleppjagd hinter den Hunden her und schöne Bilder, wie die im Nebel rumlaufen. Das hat jetzt nicht direkt einen praktischen Sinn, sondern ist auch für Menschen, die sich einfach freuen, dass es schöne Tiere sind. Ja. Das ist sehr viel mehr Dogs, also mehr auch ein Coffee-Table.
Unterstützt, okay. Also ja, genau. Mehr zurücklegen,
die Auszeit.
Okay. Das heißt, Partnerhund ist so ein bisschen Ratgeber und Tippsgeber und Dogs ist so ein bisschen, ich nehme mir da ein bisschen mehr Zeit und lese schöne Geschichten.
Ja, genau so ist es.
Nimm uns doch mal mit in diese Entstehung von einem Heft. Bleiben wir vielleicht mal einfach bei Partner Hund. Es sei denn, du hast eine bessere Geschichte zu Dogs. Dann nehmen wir die auch gerne. Wie entsteht eine neue Ausgabe? Sitzt dann, ich meine, ich stelle mir das so vor, ihr sitzt dann da in einem großen Konferenzraum, jeder hat einen Hund dabei, großes Tohuwabohu. Und wie läuft es ab bei euch? Und welche Themen setzt ihr dann? Geht ihr regionale Themen? Gibt es überhaupt regionale Themen im Bereich Hund? Also nimm uns da mal mit auf so eine Entstehungsreise.
Aber gerne. Ja, Redaktionskonferenzen war ja früher, wir haben alle noch dieses Werbebild im Kopf, glaube ich, von Helmut Markwort, der sagt Fakten, Fakten, Fakten und der ganze Raum ist voll und das ist heute nicht mehr so. Die Redaktionsleiterin, die auch unsere größte Hundefachfrau ist, die Heike Reinhardt, sitzt im Ahrtal und von allein das sorgt, nein, wir reisen nicht allmonatlich ins Ahrtal zur Heike, um zu schauen, welche Themen sie jetzt ausgegraben hat, aber die verfolgt am allergenauesten, was gerade ein Trend ist in der Hunde-Community, welche Themen angesagt sind, welche zur Jahreszeit passen, also Zecken, Parasiten und welche Pflanzen sind giftig und keine Narzissen oder eben kein Weihnachtsstern. Also beides sollten Hunde übrigens nicht essen. Also all diese Dinge, das ist ihre Fachkompetenz und dann treffen wir uns schon zu einer Konferenz, aber das wird ein Teams-Meeting sein.
Ja, okay.
Und da sind in der Tat Hunde dabei, also Heike hat zwei Senioren, bis hin zur Volontärin, die einen Tierschutzhund dabei hat. Also es gibt viele Hunde, aber die haben, glaube ich, gelernt, während Teams still zu sein. Oder wir sind sehr diszipliniert mit den Mikros abstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Hunde stören nicht. Aber wir haben viele Hunde und auch in der Redaktion darf man selbstverständlich Hunde dabei haben. Und wir haben auch immer Hunde in der Redaktion.
Das ist ja mittlerweile weit verbreitet, oder?
Ja.
Also du hast, Marc, du hast deinen Hund ja auch dann hier, wenn du im Büro bist.
Der schlecht erzogene.
Ja, ganz lieb gerade.
Ja, ja. Der ist blendend erzogen, wirklich. Ich bin eigentlich traumatisiert.
Das mit geht zu schnell, Katrin. Wir sind noch.
Ich finde ihn, er liegt seit 20 Minuten ruhig da. Das ist super.
Das ändert sich gleich bei unserem Hundequiz.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja.
Nee, weil ich bin eigentlich traumatisiert. Also als ich Gong-Chefredakteurin war, hatte eine Volontärin, glaube ich, einen Hund. Und immer wenn der Hund dringend aufs Klo musste, hat er sich das ruhigste Zimmer ausgesucht. Was ist in der Regel wohl das ruhigste Zimmer einer Redaktion? Es ist die Chefredaktion. Vor allem, wenn die Chefredakteurin meistens in der Redaktion rumrennt. Also da ist ja immer keiner. Mhm. Also ich sitze zumindest nicht viel an meinem Arbeitsplatz, sondern laufe rum.
Ja.
Und dann hatte ich immer eine große Pfütze unter meinem Schreibtisch und habe gedacht, ich finde es nur halb gut, einen Hund in der Redaktion zu haben.
Ja, das verstehe ich.
Ja, gut, das verstehe ich, ja. Jetzt sind wir ja erstmal in erster Linie ein Podcast für Print. Mhm. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, und es ist ja auch so bei beiden Objekten, auch Bedarf an digitalen Angeboten ist. Wie trennt ihr das? Also wie schafft ihr diesen Spagat? Und gibt es vielleicht Themen, die online besser funktionieren als in Print? Wie sind da eure Erfahrungen aktuell?
Also ja, wir treten auch auf Facebook, auf Instagram und haben da Kanäle. Auch Pinterest taucht auf. Mhm. Also haben wir. Wir haben sogar jetzt eigentlich nur einen Katzenkanal auch auf TikTok. Die funktionieren auch sehr, sehr gut. Die Katzenkanäle funktionieren wirklich besser. Das hängt damit zusammen, dass die Katzenmenschen treffen sich im Internet, die Hundemenschen auf der Hundewiese. Mhm. Also das ist so der Lehrsatz dazu. Das haben wir alles. Wie sich's unterscheidet, ist, es sind ja sehr viel mehr Häppchen dann im Internet. Und eigentlich für mich die größte Überraschung, als ich das jetzt übernommen habe, war, dass das, was am meisten gesucht wird im Internet, ist die Frage nach, woran merke ich, dass mein Hund stirbt? Also das ist die wichtigste Frage, die Leute im Internet stellen. Und das war für mich am Anfang, ich dachte echt, nicht, wie lebt der gut, sondern woran merke ich es? Aber es ist, glaube ich, wirklich diese Angst zu verpassen, geht das dem Ende zu? Also ich habe einen Hund, der dann 12, 13, 14 Jahre alt, was auch immer, je nach Rasse ist das dann sehr alt oder noch nicht so alt. Und ich will mitkriegen, tut dem was weh, geht das dem Ende zu, kann ich ihm helfen? Das ist eine wahnsinnige Sorge für diese Tiere.
Das verstehe ich gut.
Und das will ich nicht warten, bis die Zeitschrift das mal wieder alle 2 Jahre aufgreift und sagt, folgende Anzeichen, da musst du jetzt drauf aufpassen, sondern das ist was, was ich instant wissen will.
Aber
und
was ist dann die Antwort auf diese Frage?
Die Antwort ist, es gibt einfach klare Anzeichen. Natürlich, wenn dein Hund nicht mehr dich freudig begrüßt, ist ein ziemlich guter Hinweis, dass es ihm nicht mehr gut geht. Und also auch alle Schmerzanzeichen von Hunden oder wenn er lethargisch wird und wenn du ihn schon überreden musst, dass er raus muss aus dem Haus, um mal pinkeln zu gehen, dann geht es ihm wahrscheinlich nicht mehr gut.
Das waren bis jetzt immer für mich die schlimmsten Momente.
Das ist es, glaube ich, auch bei absolut allen Hunden.
Wir haben unseren ersten Hund haben wir bekommen, mein Vater damals mit 9, das war ein Bobtail. Das war gerade so diese Zeit, wo das ZDF-Ferienprogramm immer den Bobtail dabei hatte und Bobtail war in aller Munde und wir wollten auch so einen Hund haben. Und der hatte von Anfang an halt eben die Hüftdysplasie schon als Welpe. Hat sich das schon bemerkbar gemacht. Da war schon einmal kurz davor, dass der Tierarzt gesagt hat, eigentlich müssen wir als Welpen schon einschläfern. Dann hat sich das aber stabilisiert und dann war irgendwann der Tag gekommen. Mhm. Da hat er, glaube ich, aus dem Mund geblutet. Mhm. Und da hat mein Vater gesagt, jetzt ist soweit. Und dann sind wir zum Tierarzt gefahren. Und es gibt ja Gott sei Dank auch heute gute Möglichkeiten. Sogar die Tierärzte auf dem Land habe ich erlebt. Da musste den dann nicht noch irgendwo hinzerren, sondern der hat den dann tatsächlich im Kofferraum in seiner gewohnten Umgebung langsam einschlafen lassen. Und dann dann kam mein Papa wieder und den Hund mitgebracht. Und
den Hund mitgebracht?
Mhm. Ja, den haben wir im Garten begraben.
Okay, krass.
Und das war schlimm. Immer noch. Also heute noch.
Das sieht man dir an gerade. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Ich kenne das auch. Also wir hatten auch 2 Hunde, meine Eltern. Tolle Hunde, sind doch wirklich alt geworden. Aber als dann meine Mutter angerufen hat, da war ich dann schon in München und sagte, Benny hieß er. Bennys haben wir eingeschläfert. Das war schon, da sitzt er am Telefon und weint. Ne? Irgendwie, da ist dann einfach tatsächlich, dass man, was man immer sagt, das ist ein Familienmitglied. Ist ja auch nochmal vielleicht nochmal ein Thema nachher, wie nah darf man so ein Tier dann auch irgendwie vermenschlichen. Aber so ein Abschied ist schon
gehört dazu. Ne? Gehört leider dazu, aber diese Erfahrung das erste Mal machen, also ich glaube, man kann sich da nie dran gewöhnen, ne? Aber das war, also das ist so, als der Kofferraum so aufging und der lag da so drin, hat nicht mehr geatmet, das war schlimm.
Puh, wie kommen wir denn jetzt da aus diesem,
Tief
das, raus?
Das böse Tief. Ja, ist schlimm, es ist tatsächlich, wo wir immer wieder versuchen, unsere Leser aber auch darauf hinzuweisen, es gehört aber auch dazu. Ja, es ist, manche geben das tatsächlich dann ab, weil sie es nicht ertragen können, dabei zu sein. Mhm. Und dann denke ich immer, wie schrecklich ist das denn für den Hund? Er wurde 12 Jahre lang geliebt und dann ist er alleine beim Tierarzt.
Das geht gar nicht.
Und wird eingeschläfert. Also da immer wieder zu sagen, nee, es gehört dazu, du musst da schon dabei sein.
Ja.
Und vielleicht auch hin und wieder klar zu machen, auch da, wenn du dir eine Rasse aussuchst, von wegen, wie hübsch ist er? Also es ist jetzt ja gerade der Klassiker gewesen. Bobtail war ein Modehund, absolut. Mhm. Ja. Da macht man sich ja wenig Gedanken dazu, was bedeutet das eigentlich, einen Bobtail zu haben? Wofür wurde der gezüchtet? Oder was bedeutet das, dass er aussieht, wie er aussieht? Und die Antwort ist, naja, wenn dein Hund sehr, sehr, sehr groß ist, dann wird er nicht sehr alt. Ja. Also es ist einfach eine Dogge, 7, 8 Jahre. Mehr hast du eine Dogge nicht.
Ja.
Und das sollte man sich vorher überlegen. Und ich finde es auch wirklich schade, dass für viele es erst dann, wenn sie das Tier haben, ihnen klar wird, ach, es gibt Rassen, die werden auch 14, 15 Jahre alt. Da habe ich doppelt so viel Lebenszeit im Hund.
Ja.
Und vielleicht ist das auch ein Argument für einen Hund, der einfach anders gezüchtet worden ist oder nicht so groß ist. Und eben, sie werden älter, je kleiner sie sind. Also außer dann die ganz, ganz Kleinen.
Ja, das stimmt. Lockern wir die Runde ein bisschen auf?
Ja, das war eigentlich eine ganz gute Überleitung mit dem Thema Rasse.
Ja.
Katrin, wir haben da was vorbereitet, beziehungsweise unser Jan hat was vorbereitet. Wir spielen dir jetzt mal was ein, und zwar Hundestimmen. Und vielleicht gelingt es dir zu sagen, um welche Hunderasse es sich handelt.
Ich kann nicht mal Weine am Geschmack erkennen, jetzt soll ich Hunde stimmen. Also okay, ich gebe mein Bestes.
Ich glaube, ganz so schwierig wird es nicht.
Irgendwas Kleineres, Hektischeres.
So, so Wadenbeißer-Typ.
Irgendwie so Jack Russellig oder so.
Sollen wir es auflösen?
Hm?
Marc?
Bitte?
Das ist ein Dackel, ne?
Ja.
Rauer Dackel? Oder?
Oh, meine Oma hatte einen rauer Dackel. Meine Großeltern. Okay. Grille hieß der.
Grille?
Ja.
Süß.
Süß, ne? Hundenamen, auch ein Thema.
Nächste.
Ja.
Hau rein, Jan.
Das ist mein Lieblingstier. Lieblingsstimme.
Auch klein. Das ist nicht
nee. Also es ist jetzt nicht ein Hund, der da irgendwie gequält wird oder so, sondern der macht,
der macht das wirklich so.
Ja. Aber Jan, ist das ein Hund?
Das ist dieser Jodelhund. Gibt es nicht diesen jodelnden Hund?
Ist das ein Hund, der nah am Wolf ist? Ja. Nah am Wolf. Eisblaue Augen, manchmal.
Ein Husky.
Hm?
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Nah am Wolf. Ja, das könnte jetzt ja deiner sein, Marc, oder?
Ja.
Ein bisschen größer?
Ein bisschen größer, glaube ich.
Denk größer.
Dann, ja, aber irgendwie so diese Golden Retriever oder Labradore, klingen die nicht so?
Ja, so in die Richtung Kids.
Was ist es?
Ein deutscher Schäferhund.
Ah.
Das war jetzt 0 von 3?
Nee,
0 von 3, oh,
das
Mist.
Stimmt nicht.
Hat sie denn, was? Ja, kleiner, hat Katrin gesagt.
Ja, klein, ich kann klein, mittel, groß.
Nee, beim Husky hat sie doch.
Naja, mit fast keiner
ein bisschen Hilfe. Ja gut, aber trotzdem. Naja, aber 0 ist hart.
Ja gut, sagen wir 1 von 3 ist geil.
Das ist aber auch nicht leicht.
Nein, das war nicht leicht, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Es gibt wirklich viele Rassen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, das ist ja auch so, ne? Es gibt ja auch, irgendwie werden immer noch neue Rassen auch gezüchtet.
Naja, alle Udels. Also man züchtet ja gerade den Pudel quasi in alles rein und nennt es dann Cockadoodle.
Ehrlich? Ist es gerade so ein Trend?
Ja, weil die allergieneutrales Fell haben. Deswegen zieht man die wahrscheinlich überall mit rein, damit Allergiker sich dann auch Hunde zulegen können.
Ja, und weil der Pudel als einer der am leichtest zu erziehenden Hunde gilt. Und
ja?
Man das dann hofft, auch reinzuzüchten. Also Pudel ist, wenn man denn einen Anfängerhund haben will, der noch dazu nicht doll hart. Es gibt einen Grund, warum Pudel ziemlich angesagt ist und man allmählich auch nicht mehr leidet, wenn man sagt, Pudel ist doch irgendwie komisch. Man muss sie ja nicht so komisch scheren, wie sie es früher gemacht worden ist.
Oh, ich fände das immer ganz witzig, wenn das. Na gut, lassen wir das. Frisuren von Hunden.
Das ist kein gutes
Also, wir sehen schon, du kannst beim Thema Hund, kann man echt in ganz viele Ecken abdriften.
Ja.
Ne? Hundefrisuren, Hundenamen, ist irre. Ja. Züchtung. Ja,
das erklärt, warum es ganze Zeitschriften dazu gibt.
Genau.
Also, es ist tatsächlich, erst fängt man ja Hund. Füttert man, erzieht man, fertig, langt ein Buch zu. Und ich habe die Zeitschriften übernommen und habe dann gedacht, oh Wahnsinn, die 11 Ausgaben im Jahr reichen überhaupt nicht für so ein Riesenthema.
Ja. Ja, es gibt ungefähr knapp 11 Millionen Hunde in Deutschland.
Mit immer noch steigenden Zahl, ja. Und das ist auch einfach, die Leute sind sehr, sehr bereit, dafür auch sehr viel Geld auszugeben für diese Tiere. Sie haben eine sehr enge emotionale Bindung, es wird immer mehr Familienmitglied, das ist so. Aber der Heimtiermarkt in Deutschland, das ist etwa 7 Milliarden Euro im Jahr. Das ist schon wahnsinnig viel Geld.
Nach der Katze unser liebstes Haustier. Ja. Hunde sind aller Munde. So auch.
Nur in komischen Ländern.
Ja, okay, aber, das war vielleicht Ja, nicht so ganz gut ausgedrückt. Lassen wir trotzdem drin, oder?
Ja, natürlich. Okay, Entschuldigung.
Ja, aber es gibt da, ich meine, Hunde, man wird ja auch groß mit Hundefilmen. Ja, also ich meine, wie viele Filme gibt es, in denen Hunde
auch. Wir sind mit Lassie groß geworden, oder?
Wir sind mit Lassie groß geworden oder mit Boomer.
Ja, Boomer,
Boomer.
Der Streuner.
Ja, klar. Ja, dann haben wir eben im Vorgespräch gesprochen, auch über Comic gibt es viele Hunde. Hier Pluto hast du gesagt, Katrin.
Pluto und Idefix.
Idefix bei
Odie.
Und Odie.
Der von Garfield.
Ah, stimmt. Ja,
okay. Der Blöde.
Ja, genau. Ja, Hund und Katze. Hund und Katze.
Ja, ja.
Was,
doch, es gibt richtig viele.
Hast du sowas wie einen Lieblingshundefilm?
Ein Lieblingshund. Ich glaube, ich bin wirklich mit Lassie groß geworden. Also ja, es ist so banal. Ich finde es total schön. Und bei allen diesen Disney-Filmen, wo Hunde über tausende von Kilometern nach Hause kommen, ich breche immer am Schluss in Tränen aus und kann das auch mit anschauen. Und habt ihr auch alle mit angeschaut. Also ich habe inzwischen eine fast erwachsene Tochter. Aber als sie noch klein war, wenn man diese ganzen Kinderfilme mit angucken kann, ich fand das so toll.
Ich fand das auch mal gut, Marc. Dein Lieblingsfilm, 1001 oder 101 Dalmatiner wahrscheinlich?
Nee, das ist schon auch Lassie immer groß geworden. Aber also wir reden jetzt nicht, wie viele Hunde die Serie verschlissen hat, aber Lassie mit, also in der guten Welt, ohne die kritische Betrachtung, damit bin ich auch groß geworden. Und Boomer der Streuner tatsächlich auch. Den hast du mir wieder in Erinnerung gebracht. Den hatte ich tatsächlich vergessen.
Ja, der war cool. Ja.
Und Beethoven fällt mir
rein. Oh, ja. Den habe ich nicht gesehen.
Mit dem Bernardiner. Ja.
Wo ich mal in Realität denke.
Waren das 90er noch? Oder waren es schon 2000? Ich glaube 90er noch.
90er, glaube ich. Ja. Es war halt die Zeit, da habe ich gerade Programmzeitschriften gemacht. Da sowas.
Dann hast du das. Ja, das passt dann natürlich. Ich war ganz überrascht in der Recherche zu dem heutigen Podcast. Den beliebtesten oder den größten Hundefilm aller Zeiten, ich kann es glaube ich gar nicht mal aussprechen, Hachiko, sagt man das?
Ah, ja.
Hachiko, ist mit Richard Gere? Wunderbare Freundschaft.
Richard Gere.
Nichts
und ein Husky. Oh.
Ich bin totaler Japan-Fan. Und wenn man in Shibuya, also in Tokio, gibt es ja diese berühmte Kreuzung, wo so wahnsinnig viele Menschen drüber laufen. Und das ist am Bahnhof von Shibuya, ein Stadtteil von Tokio. Und da ist das Denkmal von Hachiko. Und das war einfach der Hund, der treueste Hund, den es jemals gab. Der hat täglich sein Herrchen abgeholt am Bahnhof. Und als Herrchen tot war, ist er weiterhin, wir sind jetzt wieder bei diesem Thema, aber es ist Winter, es ist halt so. Und er hat dann tatsächlich über Jahre hinweg, kam er immer noch jeden Tag am Bahnhof, um sein Herrchen abzuholen, als Herrchen schon lange nicht mehr da war. Mhm. Und für die Japaner ist Hachiko ist nationales Denkmal.
Okay, da war das bei mir eine totale Wissenslücke.
Wo wir bei Treue und so weiter sind, gehen wir mal auf das Thema ein, Katrin, Rassen. Eure Erfahrung, also hat grundsätzlich jeder Hund alle Fähigkeiten oder gibt es Hunde für besondere Zwecke? Also wir wissen ja immer, es gibt Schutzhunde, Lawinenhunde, Drogenhunde und wahrscheinlich auch, vermute ich mal, auch Rassen, die sich für die jeweilige Eigenschaft in besonderer Art und Weise eignen, weil sie da in der Zucht natürlich auch darauf so ein bisschen ausgerichtet wurden.
Ja, das ist so. Also die Hunde wurden jahrtausende lang auf ihre eigentliche Bestimmung gezüchtet und das ist das, was sie auch können. Und das meinte ich eigentlich vorher, wenn man sich Gedanken macht, warum will ich einen Hund? Und man denkt sich einfach, oh, Husky, die tollen blauen Augen, das will ich haben. Sich aber nicht ganz klar macht, dass der gezüchtet worden ist, um weite, weite Strecken zu laufen. Also dass der nicht glücklich ist mit einer Runde um den Block.
Ja.
Und das ist auch einfach ganz schön warm ist für ihn.
In einer 50 Quadratmeter Wohnung.
Ja. Also das ist einfach, das macht ihn halt nicht glücklich. Und deswegen sich zu überlegen, warum, was will ich eigentlich von meinem Hund? Das finde ich total wichtig, weil eben, also du hast einen Hund, der ein Hütehund ist. Jetzt ein Hütehund wird irgendeine Aufgabe im Kopf haben wollen. Also vielleicht nicht unglaublich weit laufen müssen, aber er möchte bitte im Hirn beschäftigt werden. Mhm. Weil das ist, was Hütehunde tun, eigenständig eine Herde zusammentreiben. Oder ein Terrier, wenn ich einen Hund mit Jagdtrieb habe, dann, ja, was wird er tun? Er wird jagen. Und wenn ich das doof finde, dass ich einen Hund habe, der hinter allem herrennt, dann sollte ich mir das nicht kaufen. Es gibt tolle Familienhunde, es gibt Hunde, die sehr gerne sich auch nicht so doll viel bewegen. Also es gibt ja Hunde für jeden Anspruch.
Ah, welche sind das? Wäre das vielleicht was für mich? Was wäre denn so ein Hund, wenn man sagt, ich bin so ein richtig fauler Typ? Was war so dein Hund, wo ich dann sag mal einmal im Jahr mit dem Gassi gehen muss?
Nein, das geht nie. Ah. Du wirst dreimal am Tag immer raus müssen und bei jedem Wetter ist schon auch die Wahrheit.
Das ist mit Katzen einfacher, die haben einfach da ihre Ecke, ne?
Ja, es ist ja mein großes Geheimnis, dass ich zu Hause keinen Hund habe, sondern zwei Katzen. Das ist irgendwie.
Guck mal an hier.
Bevor wir von dem Thema.
Großes Coming Out. Ja, entschuldige.
Abdriften.
Wir driften nicht ab.
Ist auch für dich, Katrin, glaube ich, jetzt mal ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, ne? Holt euch Hunde. Nur dann, wenn ihr euch ausreichend mit der jeweiligen Rasse beschäftigt habt.
Weil aber wie alles viele Menschen machen das mal ganz im Ernst,
Katrin? Das machen ganz wenige. Ja. Also die meisten,
deswegen.
Die
wissen ja aber es ist ein guter Appell.
Ja, die ist tatsächlich ein Appell, weil auch die meisten kriegen erst, wenn sie den Hund haben, mit, was vielleicht der Fehler ist. Also sowas wie, du hast nach für bestimmte Berufe bestimmte Hunde. Also sowas wie die Polizei hier in Deutschland, die hat inzwischen gar nicht mehr den deutschen Schäferhund, Belgisch, weil der meistens an der Hüfte ein Problem hat. Mhm. Sehr viel gesundheitlich stabiler ist der Malinois, das ist der belgische Schäferhund. Mhm. Und den nehmen sie inzwischen. Das ist natürlich die Rasse für Schutzhund, aber da ist der Malinois halt einfach wohl gesundheitlich stabiler. Das ist, wo die Tierärzte sagen, da haben sie nicht also so viel
da,
zu tun.
Das muss man sich mal angucken. Da gibt es ja YouTube-Videos, was diese Hunde können. Also wie die auf Mauern springen und so weiter. Das ist unfassbar.
Ja.
Wirklich unfassbar.
Und das Gleiche ist dann auch bei Qualzuchten. Also eine der beliebtesten Rassen in Deutschland ist ja die französische Bulldogge, die Frenchies. Mhm. Die sehen unfassbar niedlich aus und eben gelten als total praktisch, weil sie nicht viel laufen wollen. Sie wollen aber nicht viel laufen, weil sie nicht viel Luft kriegen. Das ist eine eindeutige Qualzucht. Wir haben uns entschieden, in unseren Heften Qualzuchten nicht abzubilden.
Gut, cool.
Also einfach gar nicht. Ja. Wir erklären auch immer wieder in allen Artikeln, wenn du denn unbedingt einen Frenchie haben willst, hol ihn bitte aus dem Tierheim und hol ihn nicht vom Züchter. Beim Züchter befeuerst du, dass die weitergezüchtet werden. Im Tierheim, ja natürlich, wenn es die Tiere gibt, dann sollen sie ein möglichst gutes Zuhause haben und dort friedlich und wunderbar und geliebt leben. Aber du sorgst nicht dafür, dass die nachproduziert werden. Mhm. Was ohnehin eine Riesenappell wäre, dass wann immer man sich einen Hund sucht, wäre ein Tierheim eine gute Idee, weil dort gibt es auch Welpen, dort gibt es auch Rassen, es ist eigentlich alles vorhanden, unsere Tierheime quellen aus allen
Welten. Ja, genau. Und man bekommt wahrscheinlich auch ein bisschen Beratung, oder, wenn man dann da vor Ort ist, weil ich meine, es gibt ja auch wieder, der Hund ist am Anfang so niedlich und süß und klein und plötzlich ist der Welpe riesengroß und du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst mit dem Hund.
Ja, Ängste, da braucht, glaube ich, jeder, der nicht schon immer einen Hund hatte, ein bisschen Beratung. Also die Hundeschulen machen da schon einen guten Job.
Also ich glaube auch, da ist es nochmal wichtig, vielleicht mit einem kleinen Vorteil aufzuräumen, Katrin, dass nicht jeder Hund, den man aus dem Tierheim hat, zwangsläufig in Verbindung damit steht, dass er auch charakterlich schon beschädigt ist, sondern dass das teilweise wirklich auch ganz, ganz tolle Hunde sind, auf die man sich freuen kann und auf die man sich einlassen kann und mit denen man eine schöne Zeit haben kann. Und ich glaube, das ist für viele immer noch so ein Hemmnis zu sagen, ah nee, Tierheim, da weiß ich ja gar nicht, wo er herkommt. Ich habe eine Familie, dann ist der bissig, dann beißt er mein Kind. Kann dir mit einem Hund aus einer Züchtung auch passieren?
Katrin, das wäre mal von mir eine Frage, jetzt wo Marc das gerade sagt. Ich verstehe das. Ich hätte vielleicht, mein erster Gedanke wäre auch, wenn ich mir jetzt so einen dreijährigen Hund hole aus dem Tierheim, kann ich denn den dann noch erziehen? Geht das in dem Alter noch oder muss das so dieses, ich kaufe mir auf jeden Fall einen kleinen Welpen, weil dann kann ich von Anfang an bestimmen, ne, in welche Richtung ich ihn erziehe. Geht das mit jedem Hund in jedem Alter?
Das ist einfach. Ja, auf jeden Fall. Hunde können ein Leben lang lernen. Das ist auch, wie sie gezüchtet sind. Sie sind quasi unsere Partner, also unser ältester tierischer Partner, den wir als Menschen haben. Und sie sind sehr darauf geeicht, dass sie gucken, was könnten sie tun, um uns zu gefallen oder um uns an unserer Seite zu funktionieren. Mhm. Und deswegen, die können lebenslang lernen. Und es ist tatsächlich, im Tierheim würde auch immer die Pfleger dort einem erklären und sagen, du, das ist kein Anfängerhund, den nimmst du besser nicht. Und nein, der mag keine Katzen, der mag keine Kinder oder mag viele Kinder. Man probiert das ja aus, als die im Tierheim wissen, was sie da haben. Mhm. Und würden einem, wenn man sagt, oh, ich hatte noch nie einen Anfängerhund, auch sicherlich das richtige Tier geben. Und eben sind nicht alle traumatisiert. Bei manchen ist halt der Besitzer gestorben oder ist zu krank oder das Kind ist allergisch oder es kann ganz viel passiert sein, dass der Hund einfach nicht mehr in die Familie passt.
Nochmal einen Schritt zurück zu den Hundeberufen. Du hast im Vorgespräch erzählt, du warst mal in Neuseeland.
Ja, meine schönste Zeit mit Hunden. Da habe ich ein Jahr lang auf einer Farm auf der Südinsel gearbeitet und meine Aufgabe war unter anderem eine Schafherde von 3000 Schafen zu bewegen. Also es war eine sehr, sehr nicht mal eine sehr große Farm für Neuseeland. Ich fand sie enorm groß. Wir haben das mit Pferden gemacht. Also mit dem Pferd musste man so etwa einen ganzen Tag lang reiten, um einmal rings um die Farm zu kommen. Und ich hatte 4 oder 5 Hütehunde und ich kannte eigentlich gar nicht viele Befehle. Mir hat der Farmer damals immer gesagt, oh, du gehst mit dem Pferd vorne raus und sagst den Hunden, get in behind. Und dann gehen die hinter die Herde und treiben die immer auf dich zu.
Das ist verrückt, oder?
Und dann habe ich 3000 Schafe bewegen können und zur Schuhe runtertreiben können, hin zur Farm hin und das ging. Und ich war fassungslos, weil diese Hunde waren unglaublich. Die machen das ja über Blicke, also die beißen nicht und kläffen nicht, sondern die schauen die Schafe an und die Schafe gehen weg. Das ist, was passiert.
Richtige Chefhunde sind das.
Chefblicke. Das ist, also die sind einfach sehr, sehr, sehr schlau und wissen, was sie tun und kennen ihren Job und lieben den, glaube ich, auch ohne Ende. Aber das waren eben reine Arbeitshunde. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich weiß nicht mal, ob die Namen hatten. Ich glaube es nicht. Also die hießen, keine Ahnung, Dogs.
Dogs, gut. Gutes Stichwort, Hundenamen. Wie wichtig ist es denn für einen Hund, einen Hundenamen zu haben, den er versteht, wenn er den überhaupt versteht? Also ich meine, wir kennen ja alle dieses Stereotypenname Bello, Hasso, heißen wahrscheinlich gar keine Hunde mehr. Früher hießen die alle so.
Nee, die heißen heute Nala.
So, ne?
Nala ist, glaube ich, der häufigste Hundename.
Ja, also bei uns im Ort, Australian Shepherd, Hündin heißt Nala. Mhm.
Ja, selbst der Hund, mit dem ich mich im Editorial schmücke, heißt Nala. Also, ja.
Und wie wichtig ist das, dass der Hund nicht einen Namen hat, den ich schön finde, sondern dass der Hund den auch irgendwie versteht?
Der Hund sollte ihn verstehen, aber ich glaube, er kann alles verstehen. Du kannst ihn Gießkanne nennen und er wird irgendwann begreifen, dass er damit gemeint ist. Die Wahrheit ist ja, die wenigsten nennen ihren Hund immer bei seinem Namen.
Und also auch Gießkanne wahrscheinlich auch selten.
Eher selten. Also der merkwürdigste Name, den ich bisher gehört habe, war Bürgermeister.
Finde ich ganz cool.
Ja, cool. Bürgermeister war ein Mops mit allen Beschwernissen seiner Rasse, von der ich auch nur abraten kann. Aber auch Bürgermeister hörte auf seinen Namen, war gar kein Problem.
Ach, und ich dachte, ich hätte mal irgendwann gelesen oder gehört, dass es wichtig ist, dass ein Hund irgendwie 2, 3 Vokale drin hat, weil sie das besser am Klang dann erkennen.
Ja, natürlich. Das
gut, Nala, bei Gießkanne ist jetzt auch, sind auch genug Vokale drin.
Also Nala, Emma, ja. Marc, wie heißt dein Hund?
Henry.
Henry. Das sind natürlich sehr schöne, kurze, einfache Namen und es ist auch prima, wenn man ihn rufen kann. Also ob man auf der Hundewiese wirklich Bürgermeister laut rufen kann, habe ich meine Zweifel. Da geht Henry deutlich besser. Es gibt einen Trend zu Menschennamen, also auch die Emmas gibt es ja jede Menge.
Ja, wir haben hier mal eine Liste vorbereitet der Top 10 weiblichen Hundenamen. Luna, Nala, fiel gerade schon, Emma, fiel auch gerade. Das Pendant zu Bello, nämlich Bella, Amy, Frieda, Lotte, Kira, Lucy, Paula. Das sind so die
Kira. Top
10. Kira.
Ja, aber wie gesagt, es sind die Menschennamen immer mehr. Es gibt nicht mehr eigene Hundenamen und ich glaube, es sagt was über die Stellung vom Hund in der Familie aus. Also das ist genau das, was passiert. Die werden immer mehr Mitglieder der Familie und vermenschlicht.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, die Diskussion über Kindererziehung wird 1:1 auch bei Hundeerziehung geführt. Also wie antiautoritär kann ich sein oder wie autoritär muss ich erziehen? Bei Hunden und Kindern ist man sich einig, man schlägt nicht mehr. Und bei Hunden wie Kindern fragt man sich, ist ein strenges Nein jetzt schon total autoritär oder ist das okay und ich muss Leitplanken setzen bei Kind und Hund? Also für mich war wirklich diese Parallelität von der Diskussion völlig überraschend.
Ja gut, also das muss ich schon auch sagen. Also als ich früher in der Hundeschule war, das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her mit dem ersten Hund. Da war ein klassischer Würger in der Hundeschule total akzeptiert. Also sprich, wenn er halt zieht, zieht sich die Schlinge am Hals bis zum gewissen Punkt. Das war zusammen, dass er merkt, er soll weniger ziehen, das war absolut en vogue. Ja, und da hat man gesagt, macht man genau das Richtige. Heute baut man, glaube ich, in der Erziehung sehr viel wirklich auf die Verbindung zwischen Mensch und Hund, ja, dass möglichst eine enge Verbindung entsteht, weil mit der engen Verbindung eben auch Vertrauen verbunden ist. Und darauf basiert, glaube ich, ein Großteil der modernen Erziehung.
Ja, ist aber auch eigentlich auch schön so.
Ja,
also, dass wir jetzt nicht mehr sagen, der muss gehorchen, weil er Angst hat, es tut weh, sondern er soll gehorchen, weil er gerne gehorcht.
Ja, genau. Und weil er dir vertraut, ja, dass du die richtige Entscheidung für ihn mittriffst. Das ist so. Aber wenn du eben in eine Hundeschule gehst und du kennst das nicht anders, ja, dann war das halt, ja, okay, da läufst halt dann jetzt mit dem Bürger halt rum, weil der immer zieht und je weniger Luft er kriegt, desto weniger fängt er an zu ziehen. Hast du früher das jetzt noch nicht so hinterfragt. Ne? Das wäre heute ein absolutes No-Go und ist auch absolut richtig, dass es ein No-Go ist.
Wenn man denkt, auch vor 20, 30 Jahren hat man bei den großen Hunden noch absolut Stachelhalsbänder gesehen.
Ja, genau. Ja, die das wollte ich jetzt leider gar nicht, erwähnen.
Total der Hammer,
Du konntest in beide Seiten nutzen, einmal ohne Stachel, einmal mit. Ja, und da war jetzt nicht so eine große Pickel, aber es war für einen Hund mit Sicherheit mega unkomfortabel, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Da sind wir ja schon mittendrin im Bereich Erziehung und Verhalten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also egal, mit wem ich zusammenkomme, ja, was ist jetzt die richtige Hundeschule für mich? Hast du in der Umgebung mal geguckt? Um das mal so ein bisschen grob zu halten. Also für was gehe ich eigentlich in die Hundeschule und was kann ich eigentlich dem Hund alleine beibringen? Also so nehmen wir mal das Thema Sozialisierung. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass der Hund regelmäßig, würde ich sagen, mit anderen Artgenossen zusammenkommt, um sich in seiner Sozialisierung weiterzuentwickeln. Das kann ich nicht alleine, glaube ich. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung von Hund habe, brauche ich wahrscheinlich auch irgendwie Unterstützung.
Genau so ist es. Also wenn es der allererste Hund ist und ich keine Ahnung habe, brauche ich eine Hundeschule, wo ich das lerne. Wenn es jetzt mein 5., 6. oder 7. Hund ist, brauche ich das wahrscheinlich nicht mehr so dringend. Und es kommt auch darauf an, was ich will, was der Hund kann. Also wenn ich ihm beibringen will, naja, er soll halt Sitz, Platz, Fuß und einen guten Rückruf können, dann kriege ich das, wenn ich erfahren genug bin, sicherlich auch alleine hin. Sozialisation kriege ich nicht hin, aber vielleicht habe ich das auch auf der Hundewiese, wenn ich die irgendwo bei mir in der Nähe habe. Also ich würde eigentlich sagen, es macht immer Sinn, mit einem Hund erstmal zur Hundeschule zu gehen und zu sagen, die ersten Monate, lass dir das alles erzählen und beibringen. Und wenn du dann siehst, oh, ich kann das, das wird noch besser und macht Spaß, dann kann man dranbleiben oder sagt, hey, ich habe noch immer Probleme, die Dinge, die nicht funktionieren, dann kann ich da bleiben oder ich kann irgendwann beschließen, nö, ab hier kriege ich das jetzt alleine hin oder ich komme nur alle einmal im Jahr vorbei und lass mich nochmal coachen, wie das doch weitergeht. Mhm. Aber erstmal, ja, Hundeschule ist eine gute Idee.
Und Partnerhund natürlich noch.
Ne? Partnerhund dazu natürlich.
Einmal die praktische und die theoretische Anleitung, das ist, glaube ich, wichtig. Was hältst du von Apps, also so Hundeerziehung-Apps, was hältst du davon?
Ich finde das nicht verkehrt. Also tatsächlich sich Hilfe zu suchen und auch da, es ist ja wie mit dem Hundetrainer. Ich muss dann auch schauen, fühle ich mich wohl mit dem, was der macht und oder finde ich das irgendwie komisch oder entspricht das nicht meinem Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, so blöd es ist wieder der Vergleich zur Kindererziehung. Es gibt manche Dinge, die ich zwar verstehen kann, aber denke, also ich will das nicht machen. Für mich fühlt sich das irgendwie merkwürdig an. Und genauso beim Hundetrainer, wenn ich irgendwie denke, oh, komisch, also ich habe es halt nicht so mit Esoterik oder ich hätte es gern handfester. Dann suche ich mir einen, der es ein bisschen handfester macht und einfach ein bisschen mehr down to earth. Es gibt manche, die mehr Beziehungsarbeit machen und wieder andere mehr mit Hundesport und alles ist fein. Und auch bei Apps, wenn es mir hilft und ich das Gefühl habe, ich kriege eine bessere Beziehung zu meinem Hund mit der App, wunderbare Sache, dann go for it.
Also ich kann auch immer aus eigener Erfahrung berichten, was Sozialisierung anbelangt. Jetzt haben wir Henry sehr spät geholt, erst in der 16. Woche. Es war eigentlich so, nach 12 Wochen geben ja die ersten Züchter ihre Hunde meistens ja schon ab. Und unsere Züchterin hatte ein sehr großes Rudel. Und dass der da 16 Wochen gewesen ist, hat für sein Wesen sehr viel ausgemacht, weil der im Umgang jetzt auch mit anderen Hunden ja überhaupt gar keine Probleme macht. Also ich kann den mit anderen Hunden im Buchenwald in Wandlitz rumlaufen lassen, ja, aber wenn ich den abrufe, kommt er halt her, ja. Das ist wirklich, muss ich sagen, auch im Umgang, da wird nie gebellt, wenn ein anderer Hund kommt, da wird kein Machtgehabe, sondern erstmal guckt er sich den Hund in Ruhe an, wie offen ist der Hund, und dann nähert er sich an. Das habe ich bei Hunden auch schon, die ich selber hatte, die nicht so sozialisiert wurden, schon vom Züchter her schon anders erlebt.
Ja, ist so. Also es ist bestimmt sinnvoll, wenn so ein Hund ein bisschen länger noch Kontakt zu anderen Hunden hat und nicht plötzlich nur noch Menschen um sich herum hat.
Ja, genau.
Und deren Sprache lernen muss, wo er seine eigene noch kaum kann.
Ja. Katrin, muss ich irgendwas als Hundehalter beachten, wenn ich mich entscheide, in eine Hundeschule zu gehen? Gibt es unterschiedliche Hundeschulen für, ich weiß, wahrscheinlich keine rein rassige Schäferhund-Hundeschule geben, da werden wahrscheinlich alle Hunde genommen, oder gibt es da tatsächlich Ausnahmen, wenn ich einen besonderen Hund habe, oder muss ich da auf irgendetwas achten?
Ich glaube auf das Bauchgefühl. Mhm. Wie sich das, also man kann wirklich mal hingehen und sich mal eine Stunde anschauen, noch bevor man sich womöglich einen Hund zulegt und einfach mal sagen, darf ich mal zuschauen, wie er das hier so macht. Und sich dann schauen, ob man die Stimmung gut findet, ob das Gefühl, wie es ist, sich richtig anfühlt. Und dann ist Mundpropaganda auch nicht schlecht. Also andere Hundebesitzer zu fragen, wo man sagt, hey, dein Hund, ich mag das, wie du mit dem umgehst. Wo hast du das gelernt? Die meisten werden einem begeistert Auskunft geben, weil wer erzählt nicht gerne, wie er ein so wahnsinnig guter Hundehalter geworden ist. Also da, glaube ich, würde ich so arbeiten. Aber tatsächlich, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Hundeschulen und sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen, wie man Hunde erziehen kann. Es gibt Hundeschulen, die sagen, manche Rassen kann man quasi nicht erziehen. So Jack Russells und Beagles nehmen sie eher ungern, weil die als unerziehbar gelten. Und andere sagen, nee, jeder Hund ist erziehbar. Mhm. Natürlich nehmen wir alle. Natürlich gibt es die großen Promi-Hundeschulen, also wo immer der große Name eines Hundetrainers vorne dran steht, den wir aus dem Fernsehen kennen. Da kann man sich allerdings auch die Philosophie im Fernsehen dazu angucken.
Ja.
Also in Martin-Rütter-Hundeschulen wird das, was wir im Fernsehen sehen, natürlich nicht eins zu eins gezeigt, aber diese Grundhaltung zum Hund ist etwas, was er von seinen Leuten dann schon auch verlangt.
Mhm. Cool.
Ja, total. Was kann ich bei der Hundeerziehung falsch machen? Also was sind die größten Fehler?
Das ist Gewalt oder Vertrauen vom Hund auch zu enttäuschen. Mhm. Also wenn wirklich der Hund vertraut ja seinem Halter vollständig. Also geht davon aus, dass der Halter alles richtig für ihn macht. Und das zu enttäuschen und dann den irgendwo hinzuschicken, wo es für ihn wirklich einfach schmerzhaft oder blöd ist. Oder dass ein Hund oder generell eigentlich ein Tier, dass es wegen meinem Verhalten Schmerzen hat oder unter kein Wasser, kein Trinken, kein irgendwas, also darunter leiden muss unter meinem Verhalten. Das ist das Schlimmste, was ich dem Tier antun kann, weil einfach ich habe die Verantwortung übernommen. Und da ist es eigentlich wieder fast egal, ob es ein Hund oder eine Katze oder Pferd ist.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber meine Frage zählt so ein bisschen ab in die Richtung, viel passiert ja heute auf Leckerli-Basis. Ja? Und Hunde sind ja nicht doof. Ne? Also bei Henry geht es nie darum, dass er nicht versteht, was ich will. Bei Henry geht es, dass er relativ schnell geschnallt hat, wenn er diesen Beutel, der hier bei mir auf dem Tisch liegt, nicht dabei hat, ja, dann lasse ich mir vielleicht ein bisschen länger Zeit. Vielleicht holt er ja noch was. Mhm. Und ich sag mal so, ich lese viel, aber ich nutze tatsächlich auch eine App, einfach um die mich, weil dieses immer wieder daran erinnern, mit dem Hund konsequent zu arbeiten. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern immer wieder Dinge wiederholen. Also ich habe so, glaube ich, ein durchschnittlicher Hund braucht so ungefähr, habe ich mal gelesen, um die 100 Minuten Training, bis er einen Befehl halt so richtig verinnerlicht hat. Bei Henry ist das wahrscheinlich, also bei Henry würde ich sagen.
Das haben wir gesehen.
30 Minuten. Ja, ja. 30 Minuten. Ja, dann weiß er, wie das funktioniert. Aber er weiß halt auch, ja, angefüttert und trainiert habe ich natürlich immer mit Leckerli als Belohnung, wenn er etwas gut gemacht hat. Was natürlich schon dazu führt, wenn ich mit ihm spazieren gehe und ich habe mal keins dabei, funktioniert das dann nicht mehr so zackig, weil er das genau weiß. Ja.
Macht er das richtig?
Er macht das, was die meisten machen. Jetzt Leckerlis ist tatsächlich, es gab ja irgendwann vorletzte Woche die neue Untersuchung von Stiftung Warentest. Leckerlis, die Antwort ist übrigens, es gibt keine guten Leckerlis.
Nee, deswegen Empfehlung Stiftung Warentest war ja, nimm das normale Hundefutter.
Nimm einfach Trockenfutter und nimm das als Leckerli. Das lässt sich auch viel leichter in der Ration berechnen. Und da ist auch alles drin, was der Hund so braucht. Ja. Und man kann ja abends das im Futter dann abziehen. Ja. Also hat man auch trotzdem eine ordentliche Kalorienbilanz. Aber das ist jetzt einfach mal über Leckerlis allgemein. Aber so wird meistens erzogen. Klar, wir wollen sie belohnen und nicht bestrafen. Also ist ein Leckerli das Einfachste. Ich fand ganz spannend, dass manche Hundetrainer ja sagen, du musst deinen Hund damit belohnen, dass er irgendwas besonders Spannendes, Tolles, Aufregendes gemeinsam spielen kann. Also ich war auf einem Hundefestival im August, September, Paulusa, das war bei Köln so ein Ding, das wirklich, da sind unfassbar viele Hundemenschen, also um die 20.000 an zwei Tagen, das ist wirklich viel, da wird der Petfluencer Award verliehen für Dogfluencer. Ja, sowas gibt's. Das fand ich spannend und da hat ein Hundetrainer, das war der André Vogt, hat lange auf der Bühne erklärt, wie der perfekte Rückruf funktioniert ohne Leckerli. Nämlich damit, dass man immer anbietet, wenn der sofort zurückkommt, spiele ich mit dem. Und spielen ist für, der meinte, spielen ist für einen Hund noch spannender als ein Leckerli. Wenn er kommt und weiß, hey, es wird einfach total spannend, jetzt mit meinen Menschen kann ich irgendwas tun, das ist noch toller als alleine was tun. Das fand ich einen super schönen Ansatz. Ja. Ich glaube, das ist nur anstrengender für den Hundebesitzer. Also ein Leckerli.
Würde hier bei der Aufzeichnung schwer fallen, mir jetzt hier mit dem Ball rumzuspielen.
Ja, das ist klar.
Aber stimmt. Also
das ist ja was man sich eigentlich immer vornehmen sollte, dass nicht immer das Einfachste das Beste ist. Ne?
Ja, genau.
Leckerli macht es mir leichter. Ja. Aber wenn ich einen Hund habe, habe ich Verantwortung und da geht es nicht nur darum, irgendwie das schnell irgendwie alles zu machen. Marc, bevor wir, jetzt sind wir schon voll eingestiegen in das Thema Ernährung. Ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zurück zur Erziehung und Co. Als Familie, ein Familienhund, auch mit kleinen Kindern. Hättest du da einen Tipp, wo du sagst, das ist ein idealer Familienhund, auch für kleinere Kinder? Ich hätte ja immer Angst, ich kenne auch diesen Spruch, der tut nichts, der will nur spielen, aber man hat nie die Gewissheit, schnappt er nicht dann doch mal zu, gerade bei kleinen Kindern. Das willst du ja nun absolut vermeiden. Aber gibt es so einen Tipp für einen Hund, wo du sagen würdest, da kann man nicht viel verkehrt machen?
Naja, es gibt wirklich die klassischen Familienhunde. Also, dass so viele Familien einen Golden Retriever haben, hat einen Grund. Also, das sind einfach klassische Familienhunde, die sehr, sehr gutmütig sind. Ändert aber nichts daran, dass man seinem Kind auch sehr klar machen muss, nein, du ziehst dich nicht an den Lefzen hoch. Und das kann auch ein sehr kleines Kind lernen, dass das nicht geht. Also, dass ich die nicht enthemmt auf den Hund loslassen muss und der arme Hund muss das über sich, er muss das erdulden. Die Verantwortung habe ich schon auch, wenn ich sage, ich habe Kind und Hund. Da muss ich schon aufpassen, dass das Kind dem Hund nicht so lang quält, bis er sagt, also jetzt reicht's mir wirklich. Und eigentlich zeigen Hunde das ja vorher an. Also man sieht ihnen an, ich bin jetzt wirklich unglücklich und sie werfen flehende Blicke in Richtung Besitzer und sagen, du, das Kleine, das macht gerade wirklich, mir macht's gar keinen Spaß. Und wenn man da nicht drauf reagiert, erst dann kommt es ja zu so einer Eskalation vom eigenen Hund. Also dass das, wenn man draußen rumläuft und es kommen völlig Kampfhunde, unerzogen, keine Ahnung. Wobei, wir nennen sie nicht mehr Kampfhunde, wir nennen sie Listenhunde.
Listenhunde nennen wir sie, weil sie auf der verbotenen Liste stehen.
Ich habe gerade eben, wo ich es ausgesprochen habe, ich gedacht, nee, das Wort gibt's nicht mehr, die heißen Listenhunde. Aber da kann was passieren. Aber im eigenen vier Wänden bin ich für zuständig zu sagen, mein Hund Also auch mein Kind hat Grenzen, um meinen Hund zu schützen.
Okay. Gehen wir zurück zu den Ernährungstipps.
Ja.
Passt ganz gut zu dem, was du gerade auch im Bereich Erziehung gesagt hast. Also nicht schlagen, dem Tier kein Leid antun. Das kann man ja mit Ernährung auch ganz gut, ne? Also es gibt ja jemanden, also ich sehe das oft, auch so gerade kleinere Hunde, die sehr, sehr schwergewichtig sich so irgendwie durch die Häuserschluchten schleppen und da durchkeuchen. Thema Gesundheit und Ernährung. Was ist, wenn du jetzt so aktuell sagst, wahrscheinlich war das früher auch anders, eben hast du schon gesagt, Leckerlis wurden getestet, alles nicht besonders gut. Ernährungstipps.
Darf ich da einhaken?
Für Hunde. Du willst einhaken?
Ja, damit wir da nicht jetzt.
Ja, fein.
Ja, danke. Damit wir jetzt da keine bösen Zuschriften bekommen.
Ja.
Die Leckerlis in ihrer Zusammensetzung sind schon total okay. Aber das sind halt so solche Energiebomben, die am Ende dann die Ernährungsbilanz versauen. Ja, also du musst dann schon sehr konkret, wenn du viel mit Leckerlis arbeitest, das von der Tagesration deines Hundes abziehen. Aber die Leckerlis in sich sind schon in Ordnung.
Die sind völlig prima. Bloß natürlich, wenn ich so deinen Beutel hier ist, ja, ist gar nicht so groß, aber wenn du den ganzen Beutel jetzt in den Henry reinsteckst, wirst du halt abend einen Beutel abziehen müssen von dem, was er als Abendessen kriegt. Und das vergessen viele,
tatsächlich,
dass das zählt.
Genau, tatsächlich ist es bei mir so, das muss ich fairerweise sagen, ich nenne den Hersteller jetzt nicht. Der hat eine eigene App, da kann ich genauer eingeben, also was ist die Ration, die ich ihm an Leckerlis parallel gebe, und es wird automatisch von der täglichen Ration quasi abgezogen, dass ich weiß, also Henry kriegt im Moment, der ist 7 Monate alt, kriegt 300 Gramm am Tag.
Du bist da ja nun echt ein Verrückter, was das angeht, ja, weil du hast ja auch, glaube ich, eine Wasserflasche, die dir signalisiert, wenn du trinken musst. Das ist ja nun nicht der Normalfall, ja, eines Hundehalters, der sich mit einer App beschäftigt. Ich meine, vom Otto Normalverbraucher, was kann man dem mitgeben?
Die App ist gar keine schlechte Idee. Und die meisten Hersteller haben inzwischen wunderbare Tools, wo man berechnen kann, wie viel Futter braucht der Hund eigentlich. Das Schöne ist aber, man kriegt sofort ein positives Feedback von seinem Hund, wenn man ihm Fressen gibt. Weil, hey, Fressen ist immer super. Wir finden auch jeden toll, der uns Weihnachtsplätzchen gibt oder Schokolade. Alles wunderbar. Bloß würden wir alles essen, sehen wir auch anders aus.
Tun wir auch.
Ich meine, ja, dann müssen wir halt sehr viel Joggen oder einen Hund haben, mit dem wir stundenlang durch die Wälder laufen oder irgendwie so. Aber das Berechnen ist das eigentlich. Also macht jetzt weniger Spaß, aber das ist der Trick. Und tatsächlich, es gilt die Hälfte der Hunde als übergewichtig. Das ist wirklich eines der größten Probleme. Es ist auch für die Gesundheit dann überhaupt nicht gut. Die kriegen früh Arthrose, die Gelenke funktionieren nicht, wie sie es sollten. Und man tut dem Hund eigentlich nichts Gutes. Und sich selbst eigentlich auch nicht, weil man dann eben früher seinen Hund verliert.
Und aber man denkt das, ne? Man denkt immer jetzt auch, ja, ich gebe ihm mal was Leckeres und da freut er sich. Und da, guck mal, er freut sich doch so.
Ja, genau so, er freut sich doch so. Und was aber ein Witz ist, weil man freut sich, man weiß ja, jeder freut sich. Hey, ess Pralinen, klar freut man sich, aber vielleicht nur eine und das ist auch schön. Und
der Hund vertraut auch da, dass du ihm das Richtige gibst.
Das ist ein gutes Thema, weil das würde mich jetzt mal interessieren, tatsächlich, weil ich bin ja nicht so tief drin im ganzen Hundethema. Kann ein Hund unterscheiden, also würde ein Hund unterscheiden und irgendwann sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr vollgestopft werden, die essen einfach, oder?
Die meisten, also blöde manche, Frage es gibt natürlich auch bei den Hunden die sehr, sehr wählerischen Fresser, die auch eher dünn sind. Ja, auch die gibt's. Also die eher, wo du ein Problem hast, was zu finden, was die lecker finden. Ja, und dann gibt's halt am anderen Ende des Spektrums Klasse, Spiegel und Labrador, die, glaube ich, aufhören zu essen, wenn sie platzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also es ist, eine Freundin mit einem Labrador hat irgendwann mal gesagt, sein größtes Sinnesorgan ist der Magen. Also die essen einfach wahnsinnig gerne.
Ja,
und dann ist klar, der Hund merkt, du willst ihm was richtig Gutes tun und freut sich ja, mein Herrchen will mir was Gutes tun, also oder mein Frauchen, das finde ich super. Das ist ja auch das Problem mit alternativen Futter. Also es wird gerade viel im Hundefutterbereich mit Insekten gemacht, weil man könnte auch die Proteine über Insekten geben. Mhm. Ist ja gerade so ein heißer Scheiß bei Hundefutter und das klappt. Das Problem ist, dass sie Hunde das nur gut finden, wenn der Besitzer nicht weiß, dass er gerade Insekten füttert. Wenn der Besitzer weiß, dass er irgendwie eine zusammengemahlene Mehlwurm irgendwas füttert, dann denkt er sich sehr, sehr häufig, ess mal, ich weiß nicht, ob du das magst. Und der Hund spürt das ab. Ich meine, wenn sie irgendwas können, dann ist es unsere Stimmung zu begreifen, zu sehen, wie wir drauf sind, unsere Körpersprache zu lesen, wie wir atmen, wie wir reden, wie unsere Stimme klingt, die lesen uns wirklich wie ein offenes Buch und sie kriegen garantiert mit, dass wir uns denken, ich fütter dir gerade so einen Insektenmüll und das den willst heißt, du doch nicht. Die Hunde mögen das nicht, weil der Besitzer sich denkt, das ist doof. Das eigentliche Futter ist getestet, es hat eine super Akzeptanz, wenn das in der Laborsituation beim Hersteller so ist.
Das heißt, mein Singsang würde tatsächlich helfen, also wenn ich sage, ja, das ist ganz was Feines, Leckeres, lecker.
Du musst es glauben. Deinen Singsang kannst du lassen, aber du musst es wirklich von innen heraus glauben. Das ist wirklich, das ist wie
echt?
Der...
Die spüren das echt, dass man davon...
Ja, das können sie, oder? Krass. Was kann Henry bei dir, ne? Der weiß, wie du drauf bist.
Ja, der weiß, wo ich drauf bin, definitiv. Hm. Also, ist auch irgendwie ein Klassiker, den ich in der ersten Hundeschule irgendwie gelernt habe. Es gesagt hat, also der Hund versteht dich innerhalb einer Woche und du wirst den Hund nie wirklich verstehen. Also der kann dich, wie du das sagst, der kann den dir lesen wie ein Buch. Ob du gut drauf bist, ob du schlecht drauf bist, ob du gerade Zuneigung brauchst, weil du traurig bist, dann kommt er halt an und kuschelt oder leckt dir das Gesicht. Ja, das ist schon so. Aber wenn wir jetzt schon beim Futter sind, jetzt haben wir gerade, sind wir eingestiegen über die Menge des Futters.
Ja. Ja.
Jetzt gibt's ja auch hochgradige Diskussionen, insbesondere wenn man im World Wide Web, ja, was ist denn jetzt die richtige Art? Ja, der Hund kommt ja vom Wolf, da muss man barfen. Trockenfutter, das geht alles im Magen auf.
Ganz kurz, Marc, ganz kurz.
Kein Getreide.
Was heißt barfen?
Ja, barfen ist eher so, dass man den Hund sehr natürlich füttert. Das bedeutet, du fährst zu deinem Metzger des Vertrauens, holst dir tiefgefrorenen Pansen oder sonstige Geschichten.
Zum Thema Pansen, ne? Das gab's bei uns zu Hause, wenn meine Mutter Pansen gemacht hat.
Wie, für das wen denn?
Für unseren Hund.
Ach so, das beruhigt mich, danke.
Das hört sich gerade an, als ob es ein Sonntagsgericht bei euch gewesen
wäre. Das treibt ja alles aus dem Haus, ne? Das ist das ja ganz, ganz schrecklich. Ja.
Ah, genau. Aber es geht eigentlich darum, so Tiernahrung in der reinsten Form. Ja, das bedeutet halt möglichst vom Zerlegebetrieb gefroren dann und dann wird es aufbereitet zu Hause, so dass der Hund möglichst wie früher der Wolf auch sich ernähren kann. Und
was sagst du dazu, Katrin? Wie steht ihr dazu? Zum Barfen.
Barfen muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man genug Nährstoffe reinbringt. Also tatsächlich ist das Schwierige, weil das Fertighundefutter, das man kauft, ist ja sehr, sehr genau berechnet mit, wie kriege ich alles an Mineralstoffen und Vitaminen rein, was auch drin sein sollte. Mhm. Wir versuchen sehr regelmäßig in unseren Heften zu erklären, dass man Hunde tatsächlich ohne Verlust in der Gesundheit vegetarisch ernähren kann. Das ist möglich. Es ist mehr ein Gefühl der Menschen. Ich verstehe das Argument mit, der Wolf geht ja auch nicht aufs Getreidefeld und jagt eine Ähre. Stimmt sicher wahrscheinlich nicht. Der Hund lebt allerdings seit 10.000 Jahren mit uns, also irgendwie so um die 10.000 Jahre. Der kann ganz wunderbar auch fleischlos leben. Man muss dann natürlich sehr, sehr auf die Zusammensetzung achten. Eben fleischlos, also Insekten geht. Es geht aber auch mit Proteine, die über Gemüse hergehen. Das bieten die Hersteller auch an. Und wir wissen aber, es gibt eben das andere Seite, das Ende des Spektrums ist, es gibt Barfer, es gibt 100% Fleisch in der Dose und überhaupt kein Getreide und getreidefrei. Ich glaube, es ist eher das, womit der Besitzer sich wohlfühlt. Mhm. Man kann mit jeder der Ernährungen einen Hund gut ernähren und hat keine Mangelernährung. Es ist tatsächlich, da ist der Hund halt anders. Die Katze braucht Fleisch, das ist immer so. Für Vegetarier sind Katzen doof, die brauchen das 100%.
Ja, komm, da musst du auch ein bisschen Fleisch essen.
Ja, bei der Katze ist das aber so, die hat so einen kurzen Darm. Also die braucht einfach Fleisch, fertig. Die geht fleischfrei nicht, Hund geht.
Okay, und ist sowas wie Laktoseintoleranz auch schon bei den Hunden angekommen?
Bei Laktose weiß ich es jetzt nicht, wahrscheinlich schon. Sie haben alle möglichen Allergien.
Ja, das ist
also das gibt es immer mehr und das ist auch das hochverarbeitete Futter auch. Also das Futter ist... Das, was wir in Dosen oder in Trockenfutter kaufen, ist vieles hochverarbeitet. Da kann schon sein, dass irgendein Hund auf irgendwas allergisch reagiert. Das ist absolut möglich. Und es gibt ja auch jede Menge Qualitätsabstufungen. Es gibt ja Katzen- und Hundefutter, beides in eher günstig und eher sehr, sehr teuer. Und die Hersteller bemühen sich wirklich immer, das Optimale rauszuholen. Aber bei sehr, sehr günstigem Futter muss ich damit rechnen, dass womöglich nicht ganz das ganz Hochwertige drin ist.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du beim Futter sparst, du dir automatisch am Tier die Länge am Leben verkürzt. Ja. Also ich glaube, dass ein Hochwert, also wenn du bereit bist, Geld für einen Hund zu investieren oder ihn in deine Familie holst, dann gibst du ihm auch das Futter, was er braucht. Also wir hatten in der Vergangenheit auch einen Labrador-Dalmatiner-Mischling und der hatte aber diese Bauchspeichelinsuffizienz, die ganz viele Dalmatiner haben, die hat er mitbekommen und er hat nur ganz fettarmes Futter vertragen. Also das bedeutet halt eben maximal Pute und Huhn. Mhm. Wenn er was anderes gegessen hat, dann möchte ich nicht erzählen, was passiert ist. Und dadurch, dass wir immer sehr hochwertiges Futter gefüttert haben, glaube ich, ist er am Ende dann auch 16 Jahre alt geworden. Ja, also ich glaube, da legst du den Grundstein. Also ich will gar keine Namen nennen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass du, wenn du dir ein Tier leistest, ihm auch das gibst, was er verdient.
Naja, das ist ja bei uns Menschen auch nicht unbedingt anders, ne? Also ich meine, wenn man sich überlegt, was man teilweise in sich reinstopft.
Ja, naja, absolut. Aber wenn du den ganzen Tag Fertigpizza isst, dann sollte es dich nicht wundern, wenn du irgendwann sagst, oh, wieso bin ich verfettet und habe absurde Cholesterinwerte oder irgendwas. Das ist beim Hund ja nicht anders. Und also man muss sich auch klar machen, bevor man sich einen Hund anschafft, dass wenn ein Hund 12 Jahre alt ist, dann habe ich wahrscheinlich 11.000 bis 13.000 Euro für ihn ausgegeben, seitdem ich ihn gekauft habe. Und das sollte ich aber auch berechnen, wenn ich so ein Tier kaufe, dass ich weiß, ja, das wird Geld kosten im Laufe der Jahre. Und das ist ohne, dass irgendwie ein Drama passiert ist beim Tierarzt, weil dann wird es sofort absurd teuer.
Ja, das ist, glaube ich, ein richtiger Kostentreiber, ne? Und trotzdem bezahlst du es natürlich, weil du deinen Hund liebst. Und
es gibt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte, die wirst du sicher auch schon mitgekriegt haben. Man geht plötzlich zum Tierarzt und denkt sich, wow, das war letztes Jahr noch halb so irgendwie. Der Grund, warum wir jetzt anfangen, sehr, sehr massiv in unseren Heften Tierversicherungen zu empfehlen. Ja, genau, die Krankenversicherung.
Okay, das heißt, ihr gebt da Orientierung.
Wir haben mit Herz für Tiere auch ein Siegelgeschäft. Also wir testen Tierversicherungen und vergeben Siegel an einzelne Versicherungen.
Ja, also das macht total Sinn. Also ich glaube, da bist du so mit 60 Euro im Monat bei einer guten Versicherung irgendwie mit dabei. Und dann
echt? Das ist schon viel, ja?
Ja, schon. Aber du beim Tierarzt, du wirst sehr schnell vierstellige
Summen. Wenn der einmal was hat, dann geht es richtig rund. Ja? Und wenn da noch eine OP dazu kommt, dann würdest du dir wünschen, du hättest sowas abgeschlossen. Das ist einfach so. Und das war für uns gar keine Frage. Also das haben wir schon gemacht. Da waren wir schon vor der Auffrischimpfung schon, die vom Züchter durchgeführt wurde, haben wir schon gleich Versicherung abgeschlossen. Du weißt nie, was kann. Ja. Ja? So. In solchen Verträgen steht ja nicht drin, ihr Hund ist gesund, da steht augenscheinlich gesund, ja, um sich abzusichern. So, was bedeutet das denn für mich jetzt augenscheinlich? Also der läuft jetzt geradeaus und hat alles geimpft und dann sicherst du dich besser ab. Und dann war der, ich glaube, nach 2 Wochen, weil wir wollten erstmal, dass er sich an uns gewöhnt, sind wir dann das erste Mal zum Tierarzt und haben ihn da halt dann nochmal durchchecken lassen. Aber da hatten wir die Versicherung schon abgeschlossen.
Ja, würde ich auch ganz dringend empfehlen. Also es ist wirklich, weil sonst, wenn man anfangen muss, sich zu fragen, Computertomograph, der Tierarzt sagt, ist jetzt sinnvoll, um genau zu gucken, was der Hund hat. Und dann muss man sich überlegen, ja, kostet aber leider richtig Geld. Dann ist das echt schade. Also auch da, man übernimmt viel Verantwortung, wenn man ein eigenes Tier hat.
Ja, und es ist wie bei Menschen, ne? Also wenn du am Ende des Tages schon deine ersten großen OPs hinter dich gebracht hast und willst den Hund dann versichern, dann könnte es durchaus auch schwer werden, dass du noch eine Versicherung bekommst. Ja, also weil die einfach natürlich sich auch nur ein bisschen schlau machen über den Hund. Und deswegen, je früher, desto besser. Und einen alten Hund kriegst du fast gar nicht mehr versichert. Also da, wo, oder eben, da sind die Bedingungen, also was du monatlich zahlst, einfach horrend hoch. Also das ist auch analog zum Menschen. Mhm. Ja.
Spannend. Mhm. Spannend und teuer.
Ja, aber es ist besser, es sich vorher zu überlegen und nicht zu denken, ah, den kann ich irgendwie mit Resten vom Tisch ernähren. Und die Hundesteuer, ja gut, die kommt, aber vielleicht fällt es auch gar nicht so auf, dass ich den gar nicht angemeldet habe und irgendwie, ach, der läuft so mit. Und das ist die falsche Überlegung.
Brauche ich für einen Hund auch eine, oder läuft das über die eigene Haftpflichtversicherung? Also wenn mein Hund jetzt draußen irgendwas kaputt macht.
Nein, du brauchst eine Hundehaftpflicht und du solltest sie auch haben. Jemine. Also tatsächlich, er könnte ja, also jetzt mal so der Extremfall, der Hund Henry könnte ja auf die Straße rennen, irgendein Autofahrer bremst wie blöd, schafft es tatsächlich Henry zu vermeiden, knallt gegen irgendwie eine Leitplanke oder gegen irgendwas und ist querschnittsgelähmt. Dann bist du bei vielen Millionen Euro. Dann ist es besser, er hat eine Hundehaftpflicht. Also auch bei allem anderen. Es könnte auch einfach sein, dass er irgendwo rumspringt in einem Laden und eine Vase runterschmeißt und die kostet 80 Euro, keine Ahnung. Aber es ist immer sinnvoll, eine Hundehaftpflicht zu haben.
Es sind doch viele Dinge, an die man tatsächlich vorher denken sollte, wenn man drüber nachdenkt, sich einen Hund anzuschaffen.
Ja, und nicht so eine spontane Entscheidung, oh, wir sind in der Pandemie, jetzt bin ich ja immer zu Hause, kann ich mir einen Hund holen. Oh, mein Arbeitgeber holt mich wieder zurück, ich darf gar keine Hunde mitnehmen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Sprich, die Lebenssituation sollte nicht kurzfristig bewertet werden, sondern langfristig. Okay.
Was übrigens erklärt, warum ich keinen Hund habe. Das ist tatsächlich.
Jetzt lassen wir es richtig aus. Jetzt lassen wir die Bombe platzen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja nur 2 Katzen. Aber es ist, ich lebe in der Pfalz, ich arbeite hier in München, ich bin viel hin und her unterwegs. Das wäre für einen Hund einfach überhaupt kein schönes Leben. Also egal, wie schön ich es finde oder auch mein Mann sagt, oh, Hund wäre toll, aber es ist, passt nicht zur Lebenssituation und dann ist es besser, keinen Hund zu haben. Katzen sind halt irgendwie, die haben eine Katzenklappe und.
Das kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich pendel zwischen Berlin und München allerdings immer nur so jede dritte Woche.
Ja,
und Henry fährt total gerne Auto, der hüpft halt rein. Und dann legt er sich in, ach, das darf ich auch wieder nicht sagen, ne? Ich habe ja gar keine Hundebox. Oh, böse. Aber ich schnall ihn an. Also ich habe ja ein, ich habe, naja. Du sitzt
neben dir und dann stellst du ihn schön so an.
Ich habe einen VW-Bus und da sind so Führungsschienen drin. Und dann wird er halt eben an seinem Geschirr.
Angekettet.
Ja, am Geschirr. Und dann hat er halt eben zumindest, dass ich im Auto ein bisschen bewegen kann. Der große Vorteil eines Busses ist ja, dass ich ihn nicht in den Kofferraum packen kann, sondern dass er in der Nähe bei uns sein kann. Und das genießt er halt sehr. Dann
da sitzt er hinten mit seinem Tablet.
Da sitzt er, ja, genau. Da kriegt er mit dem Tablet. Dann halten wir einmal an. Hermsdorfer Kreuz, das ist genau die Mitte. Gehen wir kurz pieseln. Und dann legt er sich wieder rein und pennt. Und wenn wir abends um 10 oder um 11 dann hier in München wieder ankommen, dann gehen wir erstmal nochmal schön im Dunkeln eine Dreiviertelstunde.
Sehr interessant. Mhm. Wenn du mit deinem Hund dann rausgehst, Marc, trägt er dann auch Hundekleidung? Für mich ein ganz witziges Thema, weil da muss ich echt teilweise den Kopf schütteln, wenn ich Hundehalter sehe, die dann...
Ich glaube, also wenn du, fragst du mich jetzt persönlich?
Erstmal nur dich persönlich und dann würde ich Katrins Meinung gerne hören zu dem Thema Hundekleidung.
Das mache ich tatsächlich, aber keine Hundekleidung, sondern der kriegt nur einen Regenschutz. Also wenn es richtig schifft, von Eimern raus, dann hat er zumindest für sein Fell, weil sich das relativ schnell vollsaugt auch, dann hat er wirklich nur extrem, dann kriegt er so ein kleines Regencape. Cool. Da hat er aber auch kein Problem.
Welche Farbe hat er?
Das leuchtend orange, damit man ihn, wenn er in den Wald abfetzt, auch möglichst schnell wiederfinden kann und ihn auch vor Gefahren bewahrt, wenn ein Jägersmann daherkommt.
Katrin, wie bewertest du das? Ist das Geld machen? Ist das ein Business mittlerweile?
Ach, alles ist ein Business. Ja. Das kommt auch wieder auf die Rasse an. Es gibt Rassen, die müssen wirklich im Winter was tragen.
Weil sie frieren.
Und dann das sind diese ganzen Windhundrassen, also Greyhounds, Whippets, all diese, die haben ganz dünnes Fell und überhaupt kein Fett. Also die frieren einfach wie Hölle. Und die nicht anzuziehen, wäre auch wieder Tierquälerei. Da bin ich verantwortlich, das Tier sollte nicht frieren. Wenn ich einen Husky habe, dann ist wahrscheinlich ein Hundemäntelchen.
Schal und Mütze.
Also es ist... Wie du sagst, bei ihm ist es, er saugt sich voll mit Wasser, das ist also blöd, dann ist ein Cape genauso prima. So wie ich jetzt sein Fell anschaue, denke ich, ein richtig warmes Wollmäntelchen fände er aber wahrscheinlich auch nicht so cool, weil es einfach heiß, total heiß wäre.
Ja, der ist ja wie ein Husky für draußen gezogen und die Hunde, insbesondere alle, glaube ich, die eine fette Unterwolle noch haben und da gehört der Australian Shepherd ja mit dazu, das ist tatsächlich so, dass der das natürlich eigentlich gar nicht braucht.
Also es ist, du musst deinen Hund individuell anschauen und sagen, friert der oder friert der nicht. Und dann ist es wirklich dir überlassen, ob du es leuchtend bunt nimmst, weil du denkst, hey, der muss im Wald gesehen werden oder kariert oder im schicken Burberry-Karo passend zu meinem Trenchcoat. Das ist dem Hund, glaube ich, total egal. Wenn ich das schön finde, kann ich das machen. Oder wenn ich beschließe, ich gebe so viel Geld dafür aus. Absolut meine Sache. Also
das führt mich zu meinem eingangs genannten Thema Bibi Blocksberg, warum ich ganz oft an Bibi Blocksberg denken muss, wenn wir über solche Themen sprechen. Wie geht's meinem Hund? Was ziehe ich meinem Hund an? Ich mach's mal ganz kurz, du schaust schon wieder ganz böse. Ich mach's da ganz kurz, das war eine meiner Lieblingsfolgen, Bibi Blocksberg, ich glaube, die hieß Und der Bankräuber. Da hat Bibi nämlich einen Hexenspruch gelernt, mit dem sie Hunde zum Sprechen bringt. Und dann hat ein Hund, ein Dackel, seinem Frauchen mal so richtig seine Meinung gesagt. Die war aber überrascht, dass es ihm gar nicht so gut ging, wie Frauchen dachte. Auch Thema Essen und so.
Wenn ich ehrlich bin, die meisten, die so einen Spruch auf ihren Hund geben würden, wären wahrscheinlich auch überrascht, was der Hund sagt. Aber ich glaube, er würde ganz schön viel sagen. Hast du noch ein Leckerli für mich? Ein Leckerli wäre jetzt schön. Ein Leckerli wäre super. Hast du schon drüber nachgedacht, was ein Leckerli nett wäre? Ein Leckerli wäre super. Habe ich gesagt, dass ich Hunger habe? Also so in dieser Richtung.
Siehst du nicht, dass ich niedlich gucke? Also warum mache ich es denn? Ja. Die Evolution hat mir mittlerweile schon Augenbrauen mitgegeben. Ja, ich kann damit spielen. Ich möchte dich beeindrucken. Ich möchte ein Leckerli, bitte.
Ja, schau mal, ich heb die linke Pfote. Schau mal, ich heb die rechte Pfote. Ich kann mich auf den Rücken legen. Du könntest meinen Bauch hochstreicheln. Bauch streicheln wäre auch okay. Aber ein Leckerli wäre noch besser. Im Bauch.
Oh Gott, warum habe ich das angefangen zu machen? Sitzen die beide vor mir und reden wie Hunde.
Aber, Katrin, abschließende Frage. Welches Thema liegt dir persönlich, also für die Zukunft von Partner, Hund und natürlich auch von Dogs am Herzen? Gibt's da was?
Für die Zukunft der Zeitschriften finde ich im Moment das Spannendste, wie wir das hinkriegen, dass sie auch digital funktionieren. Also tatsächlich, Print liebe ich wahnsinnig und finde ich großartig, aber das sind große Marken für Hunde und da versuchen wir gerade, geben wir wirklich Gas, dass wir schauen, dass das besser funktioniert und dass die Webseite besser zugänglich ist und dass wir sagen, die Inhalte wollen wir auch ins Netz bringen. Und natürlich gleichzeitig die Frage, wie kriegen wir die Leute am Kiosk dazu, nach der Zeitschrift überhaupt zu suchen? Also ich merke immer wieder, wenn ich Hundebesitzer erzähle, was ich eigentlich mache, und die sagen, Zeitschriften, ah, das gibt's, das ist mir gar nicht aufgefallen, es gibt also Hundezeitschriften. Und dann sage ich, ja, ich bringe dir mal eine mit, und dann, ja, die ist ja interessant, die würde ich mir schon auch kaufen. Also es geht nicht darum, dass unsere Zeitschrift nicht interessiert, sondern glaube ich, dass viele Hundebesitzer nicht auf die Idee kommen, am Kiosk zu gucken, ach, was gibt's denn da? Und da, wo alle Tiere sind, also die Pferde und die Katzen, da sind auch die Hunde, da lernt man auch angeln, also da ist so ziemlich alles. Und auch, ja, sogar Herz für Tiere ist da noch.
Aber hast du ja den richtigen Weg gewählt, heute in unserem Podcast zu kommen. Ja. Also für die Aufmerksamkeit deiner geliebten Printprodukte hast du auf jeden Fall heute etwas getan.
Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort auch von dir, Katrin. Nach draußen, geht an die Zeitschriftenregale und schaut, was es da alles Tolles gibt. Da gibt es nämlich sehr, sehr, sehr viel schöne Dinge.
Und ich weiß jetzt, wie ich meinen Hund erziehen muss.
Gott sei Dank.
Ja.
Ah, das wusstest du schon vorher.
Guck dir mal, wie. Willst du noch was sagen?
Ja, da ist echt viel passiert.
Entschuldigung.
Ja.
Guck mal, wie er guckt.
Ja. Ja, siehst du, kaum ist Katrin da, funktioniert es.
Das. Ah, das ist meine hundeerzieherische Aura. So. Klar.
Ja. Liebe Katrin, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und den Weg auf dich genommen hast. Mir hat das Riesenspaß gemacht.
Ja, war super. Ja.
Wieder mal ein Thema, von dem der Reißer gar keine Ahnung hat und wir ihn am Ende belehren konnten, wie es funktioniert mit dem Hund. Und mal sehen. Mhm. Ist das jetzt so wie mit dem Camping? Denkst du jetzt über den Hund nach? Nee, wahrscheinlich nicht, wahr?
Mir geht es da tatsächlich so wie Katrin. Ich bin schon Hundefreund. Wir hatten Hunde zu Hause. Ich mag Hunde gerne. Wenn, ich würde eher mir einen Hund auch zulegen als eine Katze. Jetzt kommen die Katzenhater. Aber ich glaube, ich könnte nicht mich adäquat drum kümmern. Mhm. Das wäre so meine Sorge, dass ich dem Hund dann am Ende nicht gerecht werde, auch mit durch die Gegend fahren oder ins Büro, jeden Tag ins Büro nehmen, kannst du irgendwie auch nicht. So, von daher, vielleicht, wenn ich Rentner bin, bald.
Ist ja nicht mehr.
Ja. Okay.
Sieht bei dir so aus, das dauert es noch ein Weilchen.
So.
Aber bis dahin kannst du dich ja schon mal vorbereiten. Wir haben auch Leser, die keinen Hund haben und die nur vorbereitend schon mal die Zeitschriften lesen. Also das empfehle ich dir dann.
Das mache ich. Katrin, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Das war ein tolles Gespräch. Und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.